Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und damit willkommen zum Unterdessen mit Donata.
Und mir, Asmus. Einen wunderschönen guten Morgen an euch.
Was erwartet uns denn heute in diesem Unterdessen?
Also wir haben natürlich wieder Herrn Albert Jörimann dabei mit aus neutraler Sicht. Wie jede Woche hat er uns das freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Dann habe ich wieder mal in den Geschichtsbüchern geblättert und da einen kleinen Schmankerl aus der Geschichte Ostasiens mitgebracht. Also für die Geschichtsfans unter euch da draußen gerne dranbleiben.
Kalenderblatt heute am 3.2.
Dann hast du mit jemandem von der Bahnhofsmission gesprochen.
Ja, ich hatte einfach mal überlegt, was man da so fragen könnte. Und dann bin ich einfach dahin gegangen zu der Bahnhofsmission am Bahnhof und habe gefragt, hallo, wollt ihr ein Interview machen? Die haben sich sehr gefreut und haben jemanden dann geschickt. Und ich denke, das ist ganz schön geworden.
Das ist auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich wieder die Relikte mitgebracht, um auch wieder mal ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Aber genug mit der Nostalgie, denn darüber reden wir auch noch, über die Nostalgie über 2016. Das ist jetzt so ein viraler Trend, online jetzt sich zurück ins Jahr 2016 zurückzuwünschen und so ein bisschen Nostalgie über so Sachen zu haben, die 2016 passiert sind. Darüber reden wir auch noch. Und dann habe ich noch ein besonderes Thema rausgesucht, und zwar Frauengesundheit. Denn am 6. Februar, also jetzt am Freitag, ist ein deutschlandweiter, würde ich sagen, Aktionstag, wo es um Frauengesundheit und vor allen Dingen um Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen geht, weil die häufigste Todesursache bei Frauen ist immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und da besonders leider typischerweise der Herzinfarkt.
Ah ja, und der wird jetzt endlich mal richtig untersucht, auch für Frauen.
Also rein theoretisch, man weiß schon, was die Symptome sind, nur wird das bei Frauen immer leicht oder sehr gerne als was anderes diagnostiziert und deswegen kommen die viel zu spät in Notaufnahmen und in Behandlung. Deswegen, darum geht es dann in der zweiten Stunde bei uns im Unterdessen.
Und damit haben wir das Programm auch einmal schon mal angekündigt. Wir hören gleich die Musik von The Who, Getting in Tune, um erstmal richtig in den Tag zu starten oder in den Abend, je nachdem, wann ihr das hört.
Ich merke, wir haben heute ein sehr nostalgisches Thema in der Sendung. Also gerne dranbleiben für auch noch Musikfans der, was ist es, 70er Jahre, 60er Jahre?
Ja. Ich glaube 60er. Hören wir mal rein. Gleich hören wir rein, wenn ich das hinkriege. Ah ja. Getting in Tune von The Who.
I'm singing this note 'cause it fits in well with the chords I'm playing. I can't pretend there's any meaning hidden in the things I'm saying, but I'm in tune, right in tune. I'm in tune, and I'm gonna tune.
Getting in tune to the straight and narrow. because it fits in well with the way I'm feeling. There's a symphony that I hear in your heart, sets my head a-reeling. But I'm in tune, right in tune.
Sind wir jetzt richtig bereit?
Also ich auf jeden Fall. Und wer jetzt auch bereit war, war 1867, und zwar der neue Kaiser von Japan. Sein Geburtsname kennt man heute gar nicht mehr so verglichen mit dem Namen, den er dann posthum bekommen hat, und zwar das Mutsuhito. Später bekannt als Meiji.
Meiji, aber dieses Hito ist doch auch am jetzigen Kaiser, ja, also dran.
Hito ist immer, ich glaube, seitdem ist es so der geläufige Endsilbe von dem Vornamen der japanischen Kaiser. Ja. Die heißen alles irgendwas mit Hito am Ende, aber das war, glaube ich, so der erste, der so diesen Trend eingeleitet hat.
Richtiger Trendsetter.
Ja, ist auch, wenn man jetzt schon mal vorausgreifen kann, wahrscheinlich seiner Relevanz für das moderne Japan geschuldet. Aber man muss sagen, Intronisierung eines Kaisers in Japans, ist das jetzt wirklich so relevant, so wichtig? Da muss man so ein bisschen auf die Umstände sehen, in denen dieser Kaiser ins Amt gekommen ist. Sein Vater ist relativ spontan, also er war nicht so sonderlich alt, gestorben, und er ist mit 15 Jahren ungefähr auf den Thron gekommen. Nur war das damals in der Zeit für Ostasien, Japan, China eine recht schwere Zeit, weil wer sich jetzt mit Geschichte auskennt, 1867, der meist jetzt, da beginnt so die Hochphase der Kolonialmächte in Ostasien. Kurze Zeit davor war der sogenannte Opiumkrieg in China. Mhm. Jetzt ganz übersimplifizierte Zusammenfassung des Opiumkrieges. Die Briten wollten ihr in Indien angebautes Opium in China verkaufen. Das wollten die Chinesen nicht. Da haben sich die Briten gedacht, unser Militär ist militärisch besser ausgerüstet. Kanonenboote, Gewehre, und ihr rennt mit so Einlader-Büchsengewehren rum und ohne richtige Marine. Und die haben halt Teile von China übernommen, zum Beispiel Shanghai und Hongkong. Mhm. Kennt man ja heute noch, dass das so teilweise autonome Gebiete von China sind, und die haben dann mehr oder weniger erreicht mit militärischer Gewalt, dass sie ihr Opium in China anbauen und verkaufen konnten. Was natürlich dazu geführt hat, dass die Chinesen so ein bisschen an Opium abhängig wurden. Und das haben halt auch die Japaner mitbekommen. Denn 1853 kam ein sehr freundlicher US-Amerikaner vorbei, geschiffert bei denen. Und zwar nicht nur mit einem normalen Boot, sondern mit Kanonenbooten.
Und bisschen Eindruck machen.
Bisschen Eindruck machen, weil zu der Zeit hat auch die Amerikaner gerade frisch Kalifornien als neuen Bundesstaat gekommen und waren damit so ein bisschen endlich mal im Pazifik angelangt. Und die wollten halt auch den Seeweg von Amerika über Japan nach China und Ostasien haben. Und die haben gesagt, ja, es wäre schön, wenn ihr uns hier landen könntet, aber wenn ihr das nicht freiwillig machen wollt, dann machen wir das mit militärischer Gewalt. Also man erkennt so ein gewisses Muster in der amerikanischen Geschichte. Und da kam ein gewisser Commodore Matthew Perry mit den sogenannten schwarzen Schiffen in Japan vorbei und hat gesagt, ja, wir würden das gerne machen. Das fanden die Japaner nicht so geil, weil die waren derzeit oder zu der Zeit sehr isolationistisch, da das Tokugawa-Regime des damals noch regierenden Shoguns der Tokugawas war sehr isolationistisch. Also die hatten keine militärischen oder keine diplomatischen Beziehungen mit dem chinesischen Kaiserreich, da sich die vor mehreren hundert Jahren ein bisschen zeremoniell zerstritten haben, da der Gesandte des japanischen Shoguns wollte nicht vor dem chinesischen Kaiser den Kotau, also die Verbeugung machen. Das hat so ein bisschen zu diplomatischen Zerwürfnissen geführt, deswegen hatten die so gar keine Beziehung zu ihren Nachbarn. Und dieser, nennen wir es mal, gewaltsame Akt der Diplomatie und dass der Shogun die Amerikaner nicht aus ihren eigenen Ländereien fernhalten konnten, hat so ein bisschen das Shogunat und den letzten Shogun der Tokugawas in den Augen der Öffentlichkeit so ein bisschen diskreditiert, weil die Rechtfertigung für den Shogun war, er hält alle Ausländer aus Japan raus und dafür hat er die Obergewalt.
Und dann kommt aber so ein fettes schwarzes Schiff angefahren und untergräbt die Autorität.
Nicht nur das, untergräbt die Autorität. Und naja, die haben durchgesetzt, Amerikaner können nicht von japanischen Gerichtshöfen verklagt und angeklagt werden. Mehrere Hafenstädte, zum Beispiel Yokohama und andere größere Hafenstädte, wurden mehr oder weniger zu Mini-Kolonien der Amerikaner, später auch der Briten und auch von uns Deutschen, damals noch die Preußen.
Ah ja.
Und die durften dort anlanden und mussten nicht den handelsüblichen Zoll zahlen. Das heißt, die haben mehr oder weniger ihre Hoheit über den Außenhandel verraten oder nicht mehr bekommen. Und das hat dazu geführt, dass die Eliten so gesagt haben, wenn er uns nicht mehr beschützen kann vor diesen Barbaren, muss der weg. Und die haben halt einfach den frisch intronisierten Tenno, also den Kaiser, genommen und den so als Führungs- und Galionsfigur genommen, um so ein bisschen die eigentliche Hoheit wieder über Japan und seine eigenen Gebiete zu bekommen. Jetzt greife ich so ein bisschen vor, weil unter der Regierung des Tennos wurde Japan von einer isolationistischen Macht zu einer eigentlich expansiven Macht. Da sind zu nennen die nördliche Insel Hokkaido, also wenn man sich Japan vorstellt, ist ja ganz nördlich diese Insel Hokkaido. Mhm. Die war damals eigentlich nicht Gebiet von Japan, die war so ein bisschen eigenständig regiert. Die wurde im Verlauf der Zeit, die er regiert hat, bis 1912 Teil von Japan, darunter auch die Okinawa-Inseln, das ist jetzt wirklich ganz im Süden von Japan. Sie haben dann später unter der Meiji-Regierung auch mit China um Taiwan-Krieg geführt und das auch gewonnen. Sie haben Korea besetzt in der Zeit,
ja.
Denn die Vorstellung war, wir müssen Korea besitzen oder wenigstens neutral halten, damit quasi nicht Korea der Dolch auf das Herz von Japan wird, haben sie dann auch geschafft. Und 1910, 1911, das war in Europa ein ganz großer Schock, hat Japan als erste asiatische Macht überhaupt gegen Russland, eine westliche Großmacht, einen Krieg gewonnen. Zwar den russisch-japanischen Krieg.
War das eine Seeschlacht oder?
Das war wirklich auf dem russischen Gebiet eine Landschlacht, natürlich auch im Meer, weil zwischen Japan und dem östlichen Russland liegt nun mal ein Meer. Mhm. Und dort haben sie halt als erste asiatische Großmacht einen Krieg gegen eine eigentlich zu der Zeit europäische Großmacht geschafft oder quasi geführt und gewonnen. Das ist deswegen erstaunlich, da Japan zur Amtseinführung oder zum Amtsantritt von Meiji Tenno eigentlich im Vergleich zu europäischen Mächten extrem militärisch unterlegen war. Also die hatten keine modernen Gewehre, die hatten keine militärischen Schiffe, die hatten keine wirkliche Marine, die hatten ein sehr schlecht organisiertes Heer an sich. Mhm. Und das haben sie ja dadurch geschafft, dass nachdem der Kaiser seine Macht gesichert hat, da er erstmal gegen den Shogun Krieg geführt hat für ein Jahr, der hat relativ kampflos seinen Posten abgegeben. Dafür kann man aber immer noch sagen, aber auch eine Seltenheit, dass der Regierungschef einer früheren Regierung, der wurde nicht umgebracht, der wurde quasi aus dem Amt gehoben und ist dann ins Land, hat er so einen kleinen Landsitz bekommen und durfte da bis an sein Lebensende weiterleben. Nur die dem Shogun treuen Kräfte haben noch gegen den Kaiser gekämpft. Es hat auch nicht so lange gedauert, bis der Kaiser und seine Kräfte gewonnen haben. Und an diesem Sieg über die alten Kräfte hat sich wirklich eine fundamentale Neuordnung der japanischen Kultur ergeben. Also sie haben neue Formen von Wirtschaft eingeführt. Sie haben sich sehr stark an europäischen Wirtschaftsmächten orientiert. Sie
also auch nicht mehr Isolationspolitik betrieben.
Keine isolationistische Politik mehr betrieben, wie ich ja schon gesagt habe. Es war eher so eine Form von Imperialismus, wie es dann auch später nach dem Ersten und dann bis zum Zweiten Weltkrieg war ja Japan eigentlich darauf aus, seine eigene Macht auszudehnen. Das hat schon unter der Meiji-Regierung begonnen mit Okinawa, Hokkaido, Taiwan und Korea. Sie haben die Wirtschaft komplett neu geordnet, haben erste Eisenbahnen gebaut, Schwerindustrie aufgebaut, haben auch die, was jetzt klingt ein bisschen sehr trocken, aber sie haben die Ordnung und die ganze Verwaltungsstruktur in Japan komplett neu geschaffen. Früher waren das wirklich diese vereinzelten Provinzen, wo die verschiedenen lokalen militärischen Machthaber regiert haben, so diese kleinen lokalen Militärherrscher, die wurden enteignet, die haben so eine Abfindung bekommen und die wurden dann diese alten Strukturen aufgespalten und in diese, was man heute noch in Japan hat, die einzelnen Provinzen, diese Regierungsdistrikte, die auch heute immer noch bestehen, eingeteilt und die, was wahrscheinlich der größte gesellschaftliche Umbau war, dieses in Japan eigentlich früher beherrschendes Kastensystem aus, die Kriegerklasse, dann Verwaltung, Kaufleute und Bauern, komplett abgeschafft und mehr oder weniger ein egalitäres System eingebaut, haben auch eine Verfassung eingeführt, was er nicht hätte machen müssen, aber es war die erste Verfassung Japans und haben auch militärisch sich stark an Preußen orientiert, da die japanische Regierung gesagt hat, ja, die Amerikaner sind uns überlegen, die Franzosen sind uns überlegen, die Chinesen wurden gerade von den Briten besiegt, orientieren wir uns daran, die Preußen sind auch
ein bisschen gleich auf.
Die Preußen sind für ihr Militär bekannt, für ihre Verwaltung bekannt und für ihre Medizin, damals Robert Koch, ist ein großer Name, und haben sich halt auch zum Beispiel an der Bildung haben sie sich sehr an Amerika orientiert. Deswegen ist das heutige japanische Schulsystem auch noch sehr stark an dieses typisch amerikanische Schulsystem mit Grundschule quasi, dann Primärstufe und dann Sekundärschule. Und ja, man kann schon sagen, dass mit der Ende der Meiji-Restauration, wo man jetzt auch sich bestreiten kann, ist es wirklich eine Restauration gewesen oder eigentlich eine komplette Umwälzung der kompletten japanischen Geschichte und der Gesellschaft, war Japan von einem ständischen Feudalsystem mit einem Kaiser an der Spitze zu einer eigentlich parlamentarischen Monarchie ohne Ständesystem mit Schwerindustrie, moderner Verwaltung, moderner Medizin innerhalb von wenigen Jahren oder wenigen Jahrzehnten von einem bäuerlichen Staat hin zu einem hochindustriellen, hochmodernen Staat geworden. Das ist so mehr oder weniger die Erklärung, warum Japan heute so ist, wie es ist. Also, um es mal ganz kurz zu fassen, mit der Intronisierung des Meijis am 3. Februar 1867 begann die Modernisierung Japans hin von einem ständisch geprägten Agrarstaat hin zu einem hochmodernen Verwaltungsstaat mit Hochindustrie, moderner Medizin, moderner Verwaltung und einer parlamentarischen ich würde sagen, parlamentarische Monarchie, obwohl der Kaiser noch sehr viel Einfluss hat. Also Parlament gut und schön, aber der Kaiser hat wirklich so als Führungsfigur mehr oder weniger mit das Sagen und seine Oligarchie, wie man so schön die Meiji genannte Oligarchie.
Geht immer noch auf den von damals zurück.
Geht immer noch auf den zurück. Der war wirklich, wie viel, ungefähr 50 Jahre war er an der Regierung und hat seine Leute, die ihm geholfen haben, seine Macht zu festigen, hat er in die höchsten Regierungsämter gebracht. Und da wir jetzt schon beim Thema Japan sind und ich wahrscheinlich jetzt genug geredet habe, hören wir uns auch mal Musik aus Japan an. Frisch, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen erschien King Gnu mit Aizo.
King Gnu Aizo.
Ja, ist erst, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen erschienen, ist relativ neu. Also das offizielle Musikvideo auf deren eigenen YouTube-Kanal ist erst vor 2 Wochen erschienen. Mhm. Also wenn man sich so ein bisschen ja auch noch optisch stimulieren möchte, kann man das gerne sehen, weil ich finde es sehr schön gemacht. Also ich finde allgemein, Musikvideos, wenn sie produziert werden, sind relativ, oder jedenfalls bei vielen immer sehr schön gemacht, aber wenn ich so nach draußen schaue, sehr vereist. Also ich habe auch schon heute Morgen so ein paar Leute ausrutschen sehen, das war ja gestern für die Leute wahrscheinlich schlimmer als heute. Heute fahren ja wieder die Straßenbahnen.
Also für mich persönlich war es ziemlich stressig gestern, denn das Radio liegt ja in der Johannesstraße und ich wohne oben beim Klinikum und mit der Straßenbahn bin ich da recht schnell hier unten angelangt, aber das Laufen war gestern dann vorprogrammiert. Es war auch mal schön zu laufen, aber nicht bei der Glätte.
Das kann ich voll verstehen, weil ich benutze die Straßenbahn eigentlich nicht, weil ich wohne hinten bei den Stadtwerken. Das ist nicht ganz so weit, zur Johannesstraße zu laufen. Aber ich habe gestern so ein bisschen, weil hier die Johannesstraße die Straßenbahn langfährt, habe ich so ein bisschen mehr Straßen- oder mehr Fußgängerverkehr als sonst wahrgenommen. Und ich habe dann doch schon gesehen, dass so der ein oder andere an der manchen Stelle so ein bisschen ausgerutscht ist. Also
ich auch gestern, zweimal morgens.
Also wenn ihr da draußen zuhört, ich hoffe, ihr seid nicht ausgerutscht. Ich hoffe, ihr rutscht heute auch nicht mehr aus. Aber ich glaube, wir haben jetzt fürs erste Mal ein bisschen genug geredet. Jetzt geben wir mal unseren Schweizer Kollegen Herrn Albert Jürimann ab.
Genau, der redet nämlich am Anfang auch einmal kurz über den Streik. Der Jürimann, Albert Jürimann.
Aus neutraler Sicht. Von Albert Jürimann.
Guten Tag. An Hamburgs Schulen findet am Montag regulärer Prozessunterricht statt, las ich in einer Mitteilung der deutschen Presseagentur zu den Proteststreiks der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Personennahverkehr. Und zwar war dies möglich, weil die Ankündigung der Proteststreiks so rechtzeitig erfolgt war, dass sich Schülerinnen, Eltern und Lehrerinnen darauf einrichten konnten. An dieser Meldung interessierte mich zunächst aber weniger der Zusammenhang mit dem Verdi-Streik als vielmehr der Begriff Prozessunterricht. Was ist denn das nun wieder, dachte ich bei mir und merkte erst bei der dritten Lektüre, dass da nicht Prozess, sondern Präsenzunterricht stand. Jetzt begriff ich, wovon die Schulbehörde sprach, nämlich davon, dass man nicht auf die Option des Teleunterrichts zurückgreifen musste, welche man während der Pandemie vor nun auch schon wieder 6 Jahren gerne gezogen hatte. Präsenzunterricht, meine Damen und Herren, nicht Prozessunterricht. Aber weshalb nicht Prozessunterricht? Diese Bezeichnung tönt derart attraktiv, dass ich dem Deutschen Lehrerinnenbund den Antrag stellen möchte, diese Bezeichnung in ihr vielseitiges und vielschichtiges Vokabular als vollwertiges Mitglied aufzunehmen. Unter einem Prozessunterricht kann man sich doch plastisch was vorstellen. Es handelt sich um eine dynamische Form des Vermittelns von Lerninhalten, im Gegensatz zu den bekannten statischen Formaten, bei welchen immer, eben. Irgendeine Begründung würde uns oder Ihnen dann schon einfallen, wenn meinem Antrag entsprochen würde und die Pädagogik wäre landesweit einen wichtigen Schritt vorangekommen. Vielleicht könnte die Einführung der Bezeichnung Prozessunterricht etwas darüber hinwegtrösten, dass die öffentlichen Schulen nach wie vor an verschiedenen Mängeln leiden, von der Einrichtung bis hin zur Ausstattung, vom pädagogischen Ansatz bis zur Motivation des Lehrpersonals, wie des Schülerinnengutes und so weiter. Ihr kennt das alles selber, geschätzte Hörerinnen und Hörer. So ein Prozessunterricht könnte eine ganze Generation neuer Lehrkräfte mit neuem Schwung ausstatten oder was auch immer. Auf jeden Fall würden die Eltern und ihre Voreltern vor einem Begriff gestellt, mit dem sie nichts anfangen können und der ihnen nicht sowohl das Verständnis der aktuellen Pädagogik als auch die Kritik daran deutlich erschweren würde. Das aber wäre das ausgezeichnete Verdienst der Einführung eines Prozessunterrichts. Genug davon. Es ist also einfach, auf der Schule herumzuhacken. So etwas sollte einem objektiven und neutralen Beobachter nicht passieren. Da ist es bei den Verdi-Warnstreiks deutlich einfacher. Die Gewerkschaften und ihre Mitglieder erinnern wieder einmal daran, dass es sie noch gibt und dass sie eine anständige Entlöhnung fordern. Offenbar kommt es dabei zu eigenartigen Nebenerscheinungen, zum Beispiel in Berlin, wo die Straßenbahnen zwar bestreikt wurden, aber trotzdem zirkulierten, einfach ohne Passagiere, weil sonst die Oberleitungen einzufrieren drohten. Mal sehen, was für Auswirkungen der Streik auf die Tarifverhandlungen hat. An dieser Stelle aus neutraler Sicht die besten Wünsche für die Beschäftigten. Auch die Beamtinnen und Beamten können mit Lohnerhöhungen rechnen, nachdem das Bundesverfassungsgericht festgestellt hatte, dass die Beamtinnengehälter in Berlin über Jahre hinweg zu tief gewesen seien und nicht den Anforderungen des Berufs entsprochen hätten. 350.000 Personen bundesweit können mit Nachbesserungen innerhalb von vernünftiger Frist rechnen. Auch hier habe ich keine Einwände in der Sache, wohl aber in der Form. Der Beamtenstatus gehört abgeschafft. Er ist nicht nur unzeitgemäß, sondern produziert auch eine Sorte von Menschen, die sich schon mit 25 Jahren auf ein 40-jähriges Berufsleben innerhalb der gleichen vier Wände einstellen. Ich habe nichts gegen solche Menschen. Man kann diese Einstellung aus verschiedenen Gründen wählen, aber sie darf nicht vom Gesetz geschützt werden. Denn gewaltigen Veränderungen in Staat und Gesellschaft kann man nicht entgegenwirken, indem man die berufliche Position der Arbeitnehmerinnen zementiert und diese sozusagen heilig spricht. Auch im Bereich der Berufsprofile und der Anstellungsbedingungen braucht es regelmäßige Anpassungen. Für die Wahrung der Rechte und Interessen der Arbeiterinnen sind sie einerseits selber zuständig, und zwar nicht individuell, sondern kollektiv, eben andererseits im Rahmen von Gewerkschaften, nicht aber durch Verbeamtung. Damit dies auch wieder einmal gesagt ist. Daneben nehme ich zur Kenntnis, dass der alte und neue Regierungschef in der Tschechei, Andrej Babiš, den Chef der Autofahrerpartei Filip Turek zum Umweltminister ernennen will. Der Staatspräsident Peter Pavel hat sich bisher geweigert, diese Nominierung mit seiner Unterschrift zu validieren. Am Sonntag demonstrierten in Prag Tausende von Menschen gegen Turek und Babiš und für Pavel. Allerdings muss man die Ernennung eines Erdölschnüfflers zum Umweltminister als konsequent bezeichnen, nachdem Saudi-Arabien und Aserbaidschan in den beiden Jahren vor Brasilien die UNO-Umweltkonferenzen ausgerichtet hatten. Sogar in der neutralen Schweiz ist heute der ehemalige Präsident der Erdölvereinigung Umweltminister. Peter Pavel hat denn auch nicht die CO2-Politik von Filip Turek als Grund für die Ablehnung genannt, sondern dass dieser neben einer möglichst hohen Menge an Autoabgasen auch rassistische und sexistische Posts in die Umwelt geblasen hat. Davon abgesehen möchte ich an dieser Stelle meinen Zweifeln an der geistigen Verfassung der tschechischen Bevölkerung Ausdruck geben, nachdem sie diesen Babiš erneut mehrheitsfähig gemacht hat. Er bzw. seine ANO-Partei regiert im Moment zusammen mit der Autopartei sowie mit der Partei Freiheit und direkte Demokratie, die als ultrarechts bis rechtsextrem gilt. Das ist dem Babiš natürlich wurscht. Er braucht einfach eine Mehrheit. Die politischen Bekenntnisse haben keine weitere Bedeutung mehr. Aber er selber steht meines Wissens immer noch unter Anklage wegen Subventionsbetrugs, nachdem das tschechische Obergericht die Freisprüche von unteren Instanzen zweimal zurückgewiesen hatte. Weshalb, Tschechinnen und Tschechen, stattet ihr diesen Milliardär denn wieder mit politischen Machtattributen aus? Sein Vorgänger Peter Fiala mag ja nicht in jeder Beziehung das Gelbe vom Ei gewesen sein, aber ein anderes Kaliber als der Milliardärsbetrüger Babiš ist er allemal. Abgesehen davon, dass man Menschen mit einem Vermögen von über 100 Millionen Euro sowieso das passive Wahlrecht entziehen sollte. Es ist allzu offensichtlich, dass man sich mit Geld Einfluss und Vorteile verschaffen kann. Selbstverständlich geht das auch über Parteien und Organisationen, aber die persönliche finanzielle Feuerkraft widerspricht allem, was in den Lehrbüchern über Demokratie geschrieben steht. Dass die Demokratie als Begriff und als Praxis nicht in der besten Verfassung ist, wissen wir nicht erst seit der Wahl der Lastwagenhupe irgendwo in Übersee. Auch dass sich Rechtsextreme neuerdings beharrlich auf die direkte Demokratie berufen, nämlich solange sie nicht an der Macht sind, das finde ich ebenfalls einen Verstoß gegen das Menschenrecht auf Vernunft und vernünftiges Handeln und vernünftige Argumente. Offenbar ist das zahlreichen Gegenständen der Demokratie, oder sollte ich sagen Subjekten der Demokratie, völlig wurscht. Aber ich kann nicht von Subjekten der Demokratie sprechen, solange sie sich derart radikal nicht um die Prinzipien der Demokratie scheren. Und damit werden sie eben vom Subjekt zum Gegenstand. Wie auch immer. Ein gewisses Verständnis für die Gegenstände der Demokratie bringe ich jeweils auf, vor allem, wenn ich selber festhalte, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, wer gerade an der Macht ist in unseren Demokratien. Die laufen mehr oder weniger im Blindflug vor sich hin, weil keine gesellschaftliche Kraft existiert, die zum einen das System mit Substanz ausstatten könnte, also eben die Gegenstände der Demokratie wieder zu Subjekten macht, zum Beispiel genau durch jene Regeln, welche die tschechischen Rechtsextremistinnen, aber auch zahlreiche Lautsprecher der Allianz für Deutschland befürworten, nämlich die direkte Demokratie. Diese ist noch nicht das Gelbe vom Ei, bedeutet aber doch einen Fortschritt im Vergleich zu den parlamentarischen Demokratien, wo sich der demokratische Einfluss und Eingriff auf die alle vier Jahre stattfindenden Wahlen beschränkt. Nein, das ist eben auch keine richtige Demokratie. Das stimmt ebenso, wie dass diese Wahlen den Lauf der Dinge kaum einmal beeinflussen. Zum anderen sind wir nach wie vor auf der Suche nach einer gesellschaftlichen Kraft, welche jene variable Geometrie von Partikularinteressen aushebelt und Gesamtziele formuliert, welche eben keine Rücksicht nehmen auf die Hersteller von bayerischen Schweineohren. Allerdings existiert dieser Mangel nicht nur in Deutschland, sondern mehr oder weniger überall. Man möchte mit Nigel Farage brüllen, Reform UK bzw. Germany oder France oder Switzerland oder was auch immer. Danach müssen dann allerdings Analysen und Forderungen folgen, die deutlich anders lauten als die Schmonzetzen des dummen Nigel. Sprechen wir von etwas anderem. Auch in der Schweiz ist der Vereinigung der vereinten Dummköpfe das staatliche Fernsehen ein Dorn im Auge, weil sich die Damen und Herren Redakteure standhaft weigern, ihre nationalistischen Parolen zu verbreiten. Stattdessen bemühen sie sich um so etwas wie Journalismus, also eine Berichterstattung, die nicht von Milliardärinnen und Interessengruppen verzerrt und polarisiert wird. In der Praxis kann das nicht immer gelingen, das liegt in der Definition von Journalismus selber, aber das Bemühen wollen wir doch anerkennen. Wie gesagt, die völkischen Teile in der Schweiz ärgern sich über so etwas natürlich und haben nun einen zweiten Versuch laufen, der staatlichen Radio- und Fernsehgesellschaft das Wasser abzugraben. Es handelt sich um eine Volksinitiative, wie könnte es anders sein, welche die Gebühren bzw. in ihrem Vokabular die Zwangsabgaben für die SRG halbieren will. Anfang März wird abgestimmt. Im Moment ist das Kräfteverhältnis zwischen Gegnerinnen und Befürworterinnen ungefähr ausgeglichen. Meine persönliche Einschätzung ist die, dass sich die Schweizerische Volkspartei, also die Allianz nicht für Deutschland, sondern für die Schweiz, bei einer Annahme der Initiative selber ins Bein schießen täte, denn sie kann kaum irgendwo so viele Aufmerksamkeit erzeugen wie in den Fernsehkanälen selber auf der einen Seite durch lautstarkes Gemotze gegen die gleichen Kanäle auf der anderen Seite. Trotzdem krakeelt sie zusammen mit anderen rechten Freischärlerinnen herum, was das Zeug hält. Ein Detail vom Abstimmungsplakat der Rechtsnationalisten ist mir besonders aufgefallen. «Mehr Geld zum Leben» steht da. Und tatsächlich würden die Bewohnerinnen insgesamt 100 Franken pro Jahr einsparen. Das bringt finanziell gesehen eine markante Verbesserung der Lebensqualität. 30 Rappen pro Tag. Mein lieber Schwan, das steht argumentativ auf der gleichen Ebene, mit welcher Linke und Rechte eine Erhöhung der schweizerischen Mehrwertsteuer ablehnen, die im Moment diskutiert wird, vor allem zur Finanzierung der neuen Auf- und Ausgaben für die Armee, und zwar im Umfang von 0,8 Prozentpunkten, beschränkt auf 10 Jahre. Dass diese zeitliche Beschränkung Augenwischerei ist, wissen alle Beteiligten, aber egal. Hier geht es um das Argument, dass damit die Kaufkraft der Bevölkerung beeinträchtigt würde. Es ist das gleiche Argument wie jenes für die Halbierung der SRG-Abgaben und beide sind falsch. Während das persönliche Budget keine Verbesserung erfährt durch zusätzliche 30 Rappen pro Tag, ist es im Fall der Mehrwertsteuererhöhung alles andere als sicher, dass die Preise steigen und so die Kaufkraft beeinträchtigen. Der Einzelhandel wird sich hüten, eine direkte Umlage vorzunehmen. Auf der anderen Seite sind in den letzten Jahren nach der Pandemie die Preise gestiegen, ohne dass es eine Erhöhung der Mehrwertsteuer benötigte. Damit steht fest, dass in der demokratischen Auseinandersetzung auch hier mit völligem Schwachsinn argumentiert wird. Auch das gehört zur Demokratie. Mindestens zur direkten. Guten Tag.
Das war aus neutraler Sicht von Albert Jürimann. Bevor wir gleich in das Interview mit der Bahnhofsmission mit Hubertus Schönemann einsteigen, machen wir eine kleine Instrumentalpause mit Videogame-Soundtrack tatsächlich von Bravely Default, Land of Radiant Flowers. Die Ökumenische Bahnhofsmission hat sich 2017 gegründet und besteht aus einem Team von knapp 30 ehrenamtlich Freiwilligen, die am Pavillon oder mobil am Bahnhof unterwegs sind. Bei mir zu Gast ist heute Hubertus Schönemann, Vorsitzender vom Verein der Bahnhofsmission Erfurt.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass du da bist.
Ja, freue mich, dass ich da sein kann.
Genau, ich steige direkt ein mit einer Frage zum Pavillon. Also der Pavillon, der steht seit November 22, also etwa seit 3 Jahren am Gleis 3. Und wie wird der von den BesucherInnen angenommen?
Ja, vielleicht darf man kurz ausholen. Wir haben 2016 einfach als Ehrenamtliche angefangen und haben einige Zeit ohne den Pavillon. Und dann waren wir mobil am Bahnhof unterwegs. Und irgendwann sagt die Bahn, wir bauen euch diesen Pavillon hin auf Gleis 3 bis 8. Und dann hat es zwar noch ein bisschen gedauert, aber wie du schon gesagt hast, 22 konnten wir den dann übernehmen. Der erlaubt uns natürlich im Augenblick, dass wir einen Rückzugsraum haben für Menschen, die dort kommen, die sich dort aufwärmen. Es gibt dort für jede Person ein warmes Getränk, wenn das nötig ist, oder Wasser. Das heißt, dieser Pavillon ist tatsächlich eine Möglichkeit, auch ein Schutzraum, eine Möglichkeit, sich aufzuhalten, ein Gespräch zu haben oder so, und wird auch sehr frequentiert von Reisenden, aber auch von Menschen, die jetzt in prekären Lebenslagen sind, die zum Beispiel draußen wohnen oder die am Bahnhof gestrandet sind und so weiter.
Und da kann man dann einfach reingehen, wenn man jetzt am Bahnhof den Zug verpasst hat oder der auf sich warten lässt und sich denkt, ach, ist offen, kann ich mal rein?
Genau, viele Leute denken immer, Bahnhofsmission ist nur was für Wohnsitzlose. Tatsächlich ist es so, dass wir von unseren Standards her sagen, jeder und jede kann hier kommen, kann sich hier aufhalten. Das heißt, wir haben auch Menschen, die einfach mal eine halbe Stunde auf den Zug warten. Wir haben Leute, die da ihr Laptop auspacken. Wir hatten neulich mal jemand, der sein Handy aufladen musste. Wir hatten mal eine Frau, die suchte eine Möglichkeit, ihr Säugling zu stillen, und das war eben auch schwierig so am Bahnhof. Dafür ist der Pavillon wirklich eine gute Geschichte.
Und kommt man dann immer mit den Gästen ins Gespräch oder kommt es dann drauf an, wie die drauf sind, ob man lieber sich zurückziehen möchte?
Ja, das kommt ganz drauf an, wie unsere Gäste das möchten. Also hier bei uns wird niemand zu etwas gezwungen oder so oder genötigt. Das heißt, wir brauchen dann schon ein bisschen Erfahrung zu sehen, ist da jemand, der jetzt erstmal seine Ruhe haben will und sich da hinsetzen will? Das gibt es, ne? Es gibt manchmal auch Sprachbarrieren, dass einfach Menschen da sind, wo wir uns einfach von der Sprache her nicht oder nur schwierig verständigen können. Aber es gibt natürlich auch Menschen, wo wir merken, da braucht jemand vielleicht mal ein Gespräch oder da ist es mal gut, sich dazuzusetzen. Wir machen einfach die Erfahrung, dass zu uns auch Menschen kommen, die zu Hause einsam sind und deswegen an den Bahnhof kommen, weil da was los ist. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass sich da im Laufe der Jahre auch sowas wie eine kleine Community gebildet hat. Also es kommen auch Menschen, die sagen, es ist mir wichtig, da in der Bahnhofsmission zu sein. Vielleicht nur eine Stunde am Donnerstagnachmittag oder am Freitag. Wir hatten letzte Woche eine, die hat ihren 65. Geburtstag bei uns gefeiert, hat eine Flasche alkoholfreien Sekt mitgebracht und so haben wir quasi als Familienersatz ihren Geburtstag mit ihr gefeiert und angestoßen.
Das ist eine richtig coole Sache. Also, dass man sich dann, dass die Frau sich so aufgehoben gefühlt hat, dass sie mit euch gefeiert hat.
Ja, das ist natürlich Beziehungsarbeit, ne? Ja. Also ich glaube, das ist nochmal das Wichtige. Natürlich gibt es so kleine Hilfsdienstleistungen oder Dinge, die wir vielleicht materiell tun können. Auch jetzt, sage ich mal, Reisenden mit Einschränkungen zu helfen, vielleicht von einem Zug in den anderen zu kommen. Das machen wir ja auch in Zusammenarbeit mit der Bahn oder wir kooperieren da mit der Bahn. Aber vielleicht ist das Wichtigste, dass wir einfach Zeit haben am Bahnhof und dass wir Aufmerksamkeit haben für Menschen. Und das ist eine Währung, die vielleicht nochmal wichtiger ist als Euro oder irgendwelche also jetzt materielle Hilfen, dass wir den Eindruck haben, oder es ist uns wichtig, dass wir sagen, wir behandeln Menschen auf Augenhöhe und wir möchten gerne, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Kräfte, die sie selber haben, dass die aktivieren können. Also wir machen nicht etwas, wo wir Leuten etwas abnehmen oder so mit Helfersyndrom, sondern uns ist einfach wichtig, dass wir Menschen ihre Würde zurückgeben oder sie so behandeln, dass ihre Würde auch deutlich wird.
Gibt es etwas, was ihr nicht machen dürft, also wo der Bahnhof sagt, nee, das sollt ihr nicht machen?
Also als wir angefangen haben im Pavillon, gab es die Vereinbarung mit der Bahn, dass wir dort kein Essen ausgeben. Das kann ich auch verstehen, weil es gibt Einrichtungen in Erfurt, die Essen ausgeben. Da verweisen wir auch hin. Das ist zum Beispiel der Tagestreff von der Caritas in der Regierungsstraße. Mit denen haben wir guten Kontakt. Und da wissen die Leute auch, dass sie dort was zu essen bekommen. Wir geben jetzt direkt am Bahnhof kein Essen aus. Bei uns gibt's wie gesagt den diakonischen Kaffee oder Tee oder Wasser. Es gibt eine kleine Süßigkeit und das ist auch das, was die Leute auch so bei uns schätzen.
Nun ist es ja gerade ziemlich kalt, der Winter lässt grüßen. Und wirkt sich das inwiefern auf die Arbeit in der Bahnhofsmission aus? Habt ihr mehr Zulauf oder weniger?
Also wir merken schon, dass diejenigen, die jetzt wirklich auch draußen schlafen, auch bei diesen Temperaturen, dass die dann auch eine Möglichkeit brauchen, sich aufzuwärmen. Also die Gäste, von denen wir wissen, dass sie eben draußen übernachten, die kommen dann schon auch regelmäßig, auch längere Zeit, um sich aufzuwärmen, um Kaffee zu trinken. Und das möchten wir auch gerne unterstützen. Wir merken auch, dass, sag mal, die Hilfsdienstleistungen, die wir so um das Thema Kältehilfe haben, dass die auch gut frequentiert werden. Wir haben ja in Einzelfällen auch die Möglichkeit, auch Schlafsäcke auszugeben. Wir haben, wenn wir entsprechende Möglichkeiten haben, Gelder, können wir auch so Thermoskannen ausgeben. Also so kleine Hilfestellungen, die gibt es dann bei uns schon bei Bedarf. Und da merken wir schon, dass das auch wichtig ist. Ja.
Und kann man sich, wenn man jetzt im Ehrenamt ist, aussuchen, ob man lieber im Pavillon ist und dort die Menschen begrüßt oder ob man, sieht man ja immer, diese blauen Westen sich anzieht und durch den Bahnhof streift.
Also alle unsere freiwillig Engagierten, die haben eine blaue Weste. Das ist sozusagen das Erkennungszeichen. Wir versuchen, jede Schicht mit 3 Personen dann zu besetzen. Gelingt uns nicht immer, aber dann können wir im Endeffekt auch immer sagen, eine Person kann im Pavillon bleiben, um die Gäste auch zu betreuen. Und 1 bis 2 Personen sind dann im mobilen Bahnhofsdienst unterwegs, entweder mit Reisehilfen, für die wir dann von der Bahn die entsprechenden Laufzettel bekommen, weil die Personen sich vorher bei der Bahn angemeldet haben. Oder sei es, dass wir einfach so im Bahnhof mobil unterwegs sind, um Kontakt zu knüpfen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, auch Notfälle dann zu sehen. Und ja, dann ergibt sich eben immer, dass es auch Leute gibt, die vielleicht eher im Pavillon bleiben. Und es gibt eher Leute, die sagen, ich muss jetzt mal raus und möchte gerne mich bewegen. Aber wir haben jetzt nicht eine feste Struktur, wo wir sagen, es gibt nur Leute, die im Pavillon sind und Leute, die mobil unterwegs sind, sondern wir merken schon, weil die Teams natürlich auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind, dass wir da, die Teams müssen das vor Ort dann eben gucken, wie sie das machen. Aber wichtig ist, muss immer einer im Pavillon dann auch sein.
Wenn man jetzt bei der Bahnhofsmission einsteigen möchte, wie lange sollte man mindestens dabei sein oder was Voraussetzungen gibt es?
Also die erste Frage ist so, natürlich gibt es Leute, die schon seit Anfang an bei uns dabei sind. Es gibt auch Leute, die mal 2 Jahre so dabei sind. Was wir nicht so richtig, also was wir nicht brauchen, sind Menschen, die einfach nur mal sagen, ich will mal an Weihnachten was Gutes tun und mach da bei euch mit. Also ein Engagement bei der Bahnhofsmission sollte schon in gewisser Weise auf Dauer angelegt sein, auf eine längere Zeit. Wobei wir da ganz realistisch sind, junge Leute zum Beispiel, Studierende, da kann es schon sein, dass die dann eben ihr Studium abschließen, noch mal woanders hinziehen. Da haben wir dann auch schon, dass Leute einfach sich für 2 Jahre oder so bei uns dann engagieren. Aber wir möchten dann gerne schon auch, dass es ein längerer Zeitraum ist als nur irgendwie 2 Wochen. Das wäre ja nur so ein Praktikum. Und deswegen suchen wir uns die Leute auch ein bisschen aus. Also wenn jemand Interesse hat, dann führen wir erstmal ein Gespräch, um einfach mal zu gucken, was ist die Motivation bei uns anzufangen? Wie ist die Person so drauf? Was prägt die? Was müssen die mitbringen? Also erstmal müssen sie kontaktfreudig sein. Dann ist uns sehr, sehr wichtig, dass sie kein Helfersyndrom haben. Das heißt also nicht, weil sie selber sich so wichtig finden, die armen kleinen Würstchen denen zu helfen, sondern ich meine das ironisch natürlich jetzt, ne? Sondern dass es wirklich auch ein Interesse gibt, mit Menschen in Kontakt zu treten, die auch in einem ganz anderen Milieu angehören und so, auch keine Berührungsängste. Uns ist sehr wichtig, dass wir in unserem Pavillon oder in unserer Arbeit, dass wir dort keinen Sexismus haben, keinen Rassismus. Wir möchten gerne, dass Menschen dort geschützt werden. Also das ist eben auch eine wichtige Frage für unsere freiwillig Engagierten, dass wir hier Menschen haben, die auch andere akzeptieren, so wie sie sind, egal ob sie jetzt zum Beispiel eine bestimmte Religion haben oder eine bestimmte Weltanschauung oder so. Das ist etwas, wo wir sagen, hier kann jeder auch kommen.
Stichwort Religion, ihr seid ja ein ökumenischer Verein. Ist es dann auch wichtig oder ist es da sehr ausgelassen, ob ihr evangelisch oder katholisch?
Ja, also die Leute, die hier in Erfurt gesagt haben, wir wollen das machen, das war so eine Anfangsgründergruppe 2016, die gehörten halt auch der evangelischen oder katholischen Kirche an. Recht schnell haben wir auch eine Methodistin dabei gehabt, also von der Freikirche. Mittlerweile bin ich sehr froh, dass wir eben auch Menschen dabei haben, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, also konfessionsfrei sind. Also uns ist nochmal wichtig, dass wir hier auch weltanschaulich neutral unterwegs sind, obwohl ich schon sagen möchte, die Bahnhofsmission ist natürlich ursprünglich von den beiden großen Kirchen initiiert. Also vor 125 Jahren war das in Berlin, waren das evangelische Frauen, die sich darum gekümmert haben am Bahnhof, damit die jungen Frauen, die aus dem Land in die Stadt kamen, damit die da nicht, ich sag jetzt mal, abgeschleppt worden sind oder in falsche Kreise gekommen sind. Und dann hat sich in Bayern relativ schnell in München eine katholische Bahnhofsmission gegründet. Heute ist es so, dass die meisten Bahnhofsmissionen eben ökumenisch sind. Die beiden großen Kirchen tragen die in der Regel durch die Diakonie und die Caritas. Bei uns ist das leider nicht so hier in Erfurt. Da gibt's nicht das Interesse bei den beiden Sozialverbänden der Kirchen im Augenblick, die Bahnhofsmission zu tragen. Deswegen haben wir damals gesagt, wir gründen jetzt einfach einen Verein, machen es selber. Aber uns ist trotzdem wichtig, dass viele von uns das aus einer christlichen Motivation heraus machen. Wir verstehen uns durchaus als ein Ort von Kirche oder ein Ort des Evangeliums im säkularen Kontext am Bahnhof. Und wir haben das auch in unserer Satzung vereinbart oder geschrieben, dass es uns darum geht, am Bahnhof das Evangelium zu entdecken. Und das Spannende ist, dass wir da mit Menschen, die jetzt konfessionsfrei sind, eben auch gute Erfahrungen machen. Also wenn jemand zu uns kommt und sagt, muss ich jetzt in die Kirche eintreten, wenn ich bei euch mitmachen möchte, dann sagen wir nein, das musst du nicht, aber du musst akzeptieren, dass es Personen hier gibt, die das aus einer christlichen Motivation heraus machen. Heißt aber nicht, dass wir jetzt beten und Gottesdienste feiern, sondern wir versuchen, das, was wir am Bahnhof erleben, aus einer christlichen Perspektive her zu deuten. Und wir versuchen schon auch Impulse zu setzen, die das für uns irgendwie auch nochmal deutlich machen, aus welchem Geist oder in welcher Motivation sind wir hier unterwegs.
Also besonders wichtig ist euch auch einfach die Begegnung mit Menschen.
Also ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, in der es viele Probleme gibt und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Hoffnungszeichen setzt. Und so ein Engagement am Bahnhof, gerade wenn es ehrenamtlich ist, erleben wir immer wieder, dass Leute sagen, wow, das finde ich gut, dass ihr könntet ja am Sonntagnachmittag auch auf der Couch vorm Fernseher sitzen, dass ihr hier euch für andere einsetzt und hier einen Beitrag leistet, damit auch das Miteinander am Bahnhof gut ist. Das ist so. Das ist schon ein Hoffnungszeichen und ich glaube, das ist natürlich sehr begrenzt, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in der Gesellschaft, als Zivilgesellschaft immer mehr solche Zeichen auch setzen, dass es darum geht, sich füreinander einzusetzen und ja auch an einer besseren Zukunft mitzuarbeiten oder sich dafür zu engagieren.
Ihr seid ja die einzige Bahnhofsmission in Thüringen. Habt ihr darüber hinaus Austausch mit anderen Bahnhofsmissionen?
Ja, es gibt ein Netz von allen Bahnhofsmissionen in Deutschland. So ungefähr 120 gibt es. Das ist eine Bundesgeschäftsstelle und ein Verein, wo wir auch dazugehören. Und dann gibt es nochmal auf MDR-Gebiet sozusagen die mitteldeutschen Bahnhofsmissionen treffen sich regelmäßig auch, meistens eben in Leipzig oder in Halle. Werden auch von der Diakonie Mitteldeutschlands auch organisiert, ein bisschen in dem Erfahrungsaustausch. Und da sind wir mit dabei. Und soweit es uns ehrenamtlich die Zeit erlaubt, versuchen wir einfach auch da den Kontakt zu halten. Gibt es auch gemeinsame Fortbildungen. Wir hatten letztes Jahr eine schöne Fortbildung über psychische Erkrankungen hier in Erfurt, wo also neben unseren Leuten auch Leute aus Halberstadt da waren, aus Halle, aus Bitterfeld. Genau, und das ist schon auch ein wichtiger Gesichtspunkt, hier auch zu kooperieren.
Wenn du jetzt als Hubertus Schönemann auf der Reise bist und siehst, die Bahnhofsmission ist da, gehst du dann hin und tauschst dich aus oder bist du dann, wenn du Zeit hast natürlich?
Ja, also ich gehe schon mal in die Bahnhofsmission in einem anderen Bahnhof rein. Ich bin ja auch viel beruflich mit dem Zug unterwegs und das ist nochmal spannend auch zu sehen, wie das auch anders läuft teilweise. Also dann merken wir schon nochmal, dass jede Bahnhofsmission auch ihr eigenes Profil hat und auch braucht. Nicht jede Bahnhofsmission ist gleich. Manchmal ist es aber auch so, dass man denkt, ja, es reicht dann aber auch mal irgendwann. Also ich gehe jetzt nicht in jedem Bahnhof in die Bahnhofsmission rein. Mhm. Aber es gibt schon so ein Gefühl, wir gehören zusammen. Wir sind ja auch so mit der blauen Jacke irgendwie erkennbar. Wir gehören auch zu einer gewissen Family am Bahnhof. Das finde ich zum Beispiel auch total interessant, wenn ich mit der blauen Jacke hier komme. Da werde ich von Leuten von der Bahn gegrüßt, von den Lokführern oder vom Zugbegleitungspersonal. Man ist dann auch sehr schnell beim kollegialen Du. Also viele wissen, die Bahnhofsmission ist einfach ein wichtiger Bestandteil hier an unserem Bahnhof und das ist einfach auch sehr, sehr schön. Man kommt in so eine Familie mit all dem rein, auch mit dem Mitkriegen, was passiert hier bei der Bahn. Das ist etwas auch spannend, auch so in die internen Vollzüge der Bahn so ein bisschen mal reinzugucken.
Das war Hubertus Schönemann von der Bahnhofsmission. Vielen Dank für deinen Einblick und schön, dass du da warst.
Danke, dass ich hier dabei sein durfte und von unserem Engagement erzählen.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is.